Es braucht eine gewisse Portion Mut, um zu evangelisieren. Ich denke, das ist uns klar, oder? Evangelisation macht dir Angst. Macht mir Angst. Aber ich will dir sagen, dass es beim Evangelisieren ungefähr so ist wie beim Schwimmen gehen. Ich meine nicht Schwimmen gehen in der Schwimmhalle, wo das Wasser wohl temperiert ist, sondern Schwimmen gehen, ich komme ja aus dem Norden, aus Hamburg, Schwimmen gehen vielleicht an der Elbe oder vielleicht an der Nordsee, wo das Wasser kalt ist, an einem kalten Dezembertag beispielsweise. Du stehst am Wasser und du zögerst, weil du nicht weißt, ob du springen sollst. Und dann springst du. Aber wenn du erstmal gesprungen bist, dann mag der erste Moment vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein, aber du merkst, dass mit der Zeit sich dein Körper an die Temperatur im Wasser gewöhnt. Und ich denke, so ähnlich ist es mit der Evangelisation auch. Du zögerst vielleicht im ersten Moment, ob du springen sollst, aber wenn du dann gesprungen wirst ins kalte Wasser der Evangelisation, merkst du auf einmal, dass es nicht so schlimm ist, seinen Glauben weiterzugeben. Nein, es wird dir sogar Freude machen. Okay, 10 Gründe, warum wir nicht evangelisieren. Und dann 10 Gründe, warum wir evangelisieren sollten. Nummer 1. Menschenfurcht. Wir haben Angst vor der Reaktion unseres Gegenübers, weil wir harmoniebedürftig sind. Hey, komm rein. Wir wollen von den Menschen gemocht werden, weil uns das Ansehen, die Beliebtheit bei anderen Menschen wichtiger ist, als dass die andere Person gerettet wird. Lass mich hier mal direkt die Frage ansprechen, wie gehe ich mit Menschenfurcht um? Wie begegne ich Menschenfurcht? Also in meiner persönlichen Evangelisation habe ich eine Sache verstanden. Wenn die Furcht vor Gott, wenn die Gottesfurcht mir größer ist als alle anderen Dinge, dann vergeht mir die Menschenfurcht von ganz alleine. Wenn das Vertrauen auf die Verheißungen Gottes mein Herz erfüllt, dann verliert die Menschenfurcht an Bedeutung. Ich kenne vielleicht die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth ist, Riesensturm kommt, die Jünger fürchten sich. Was sagt Jesus da? Was fürchtet ihr euch, ihr Kleingläubigen? Die Ursache der Furcht ist ihr kleiner Glaube. Das heißt, wie bekämpfe ich Furcht? Glaube, Gottesfurcht. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, im Moment meiner Furcht, im Moment meiner Angst auf der Straße oder auch in persönlichen Gesprächen Folgendes zu tun. Ich führe mir im Gedächtnis die Versprechen Gottes vor Augen. Dazu muss man die natürlich im Kopf haben. Und ich sage mir zum Beispiel Jesaja 41,10. Vor, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Oder Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, deswegen geht hin. Mir ist gegeben alle Macht. Wenn dir das vor Augen steht, dann wirst du merken, wie dich das ermutigt, wie dich das befreit. Nicht mehr auf die Menschenfurcht davon eingenommen zu sein, sondern erfüllt zu sein von der Freude oder der Furcht, der kindlichen Furcht vor Gott. Das war auch der erste große Punkt. Es kommen viele kleinere Punkte. Nummer 2, Faulheit. Faulheit. Scheu vor der Mühe. Es kostet Mühe und Überwindung, auf jemanden zuzugehen, um ihm etwas über Jesus zu erzählen. Lieber sagst du dir vielleicht, ich will ein angenehmes, ich will ein bequemes Leben haben und du siehst es vielleicht gar nicht ein, auch nur etwas zu tun, was dich nur ein bisschen was kostet. Nummer 3. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit oder auch Mangel an Nächstenliebe. Jeden Tag begegnen mir so viele Menschen. Aber mit wie vielen Menschen reden wir und bleiben einfach nur höflich? Machen einen netten Talk. Aber Jesus, wisst ihr, verlangt mehr von uns, als einfach nur, dass wir höflich sind. Also das große Gebot, was er uns gegeben hat, war welches? Seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Er sagt doch, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Wenn ich als Christ daran glaube, dass Menschen wirklich verdammt werden, was macht Nächstenliebe? Ich würde mir doch wünschen, dass ich, wenn ich unwissend bin, dass ich darüber informiert werde, oder? Ganz logisch. Wenn dir dein Nächster egal ist, dann zeigt das, dass du nicht verstanden hast, wie sehr Jesus dich liebt. Echte Liebe kann nicht still bleiben. Echte Liebe ist nicht, bleibt nicht passiv. Echte Liebe streckt sich aus, aktiv auf den anderen Menschen zu. Echte Liebe ist sogar bereit, für den anderen Menschen etwas aufs Spiel zu setzen, um ihr Wohlwillen und sich etwas kosten zu lassen. Jemand sagte mal, echte Liebe findet einen Weg. Gleichgültigkeit findet eine Ausrede. Ich glaube, wenn man mit anderen im Gespräch ist, man hat 1000 Ausreden, warum man jetzt nicht auf Jesus zu sprechen kommt. 1000. Auf der Straße, ja, der Mensch, der sieht nicht so interessiert aus. Der Mensch, der ist ja plötzlich irgendwie, der ist bestimmt in Eile oder sowas. Wie auch immer. 1000 Ausreden. Aber ich sag dir was, es ist Gleichgültigkeit. Echte Liebe findet einen Weg. Nummer 4, Unwissenheit. Viele wissen nicht, dass Evangelisation ein Befehl unseres Herrn ist. Aber lass es mich dir mit aller Deutlichkeit sagen. Evangelisation ist keine Option. Evangelisation ist ein ausdrücklicher Befehl Jesu. Es waren seine letzten Worte, bevor er in den Himmel gefahren ist. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ich weiß nicht, ob du Deutsch in der Schule hattest, aber Macht zu Jüngern alle Völker ist der Imperativ, die Befehlsform. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und eine Frage an dich. Misst man nicht eigentlich gerade den letzten Worten eines Menschen besonders viel Gewicht zu? Ja, aber viele sogenannte Christen heutzutage nehmen Jesu Worte nicht mehr allzu ernst. Und sagt Jesus da nicht zu Recht, Lukas 6, 46, was nennt ihr mich Herr? Herr. Und tut nicht, was ich euch sage. Du spürst vielleicht gerade den Druck. Aber lass mich dir hier was direkt zum Missionsbefehl sagen. Vielleicht sagst du, ich habe nicht den Mut zu evangelisieren. Ich habe nicht die Kraft. Ich sag dir was. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wenn ich Christus bezeugen will, dann schaffe ich das nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich schaffe das nicht, meinen Mund aufzumachen. Ich kann das nicht. Der Missionsbefehl war niemals dazu gedacht, dass er aus eigener menschlicher Anstrengung ausgeführt wird. Gottes Kraft ist es, die diesen Auftrag ausführt. Gottes Kraft ist es, die dich befähigt, diesen Auftrag auszuführen. Es ist die Mission des Heiligen Geistes. Er sagt doch, ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Kraft aus der Höhe und dann Zeugnisdienst. Nicht andersrum. Er wird dich befähigen, dass du diesem Befehl nachkommst. Er befähigt dich, dass du deine Unsicherheit, deine Unwissenheit, deine Unerfahrenheit, deine Ungeschicktheit und deine Menschenfurcht überwindest. Auch wenn da Widerstand da ist. Jesus sagt doch am Ende von Missionsbefehl, ich bin bei euch. Nicht aus deiner eigenen Kraft, aus seiner Kraft. Also niemals sollten wir dem Missionsbefehl irgendwie aus eigener Kraft nachkommen. Ist doch schön, oder? Gott weiß, dass wir das nicht können. Evangelisation ist ein Ding der Unmöglichkeit ohne die Kraft des Geistes. Aber wenn wir um die Kraft des Geistes beten, dann werden wir die Kraft des Geistes bekommen. So einfach ist das. Jesus sagt auch, kennt euch die Stelle, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn um den Heiligen Geist bitten, oder? Er ist gut. Deswegen fasse heute einen heiligen Entschluss. Fasse den Entschluss, täglich um die Kraft des Geistes in deinem Leben zu beten. Fang an. Fang an, um die Kraft des Geistes in deinem Leben zu beten. Bitte. Bete jeden Tag um die befähigende Kraft des Geistes und bitte lass es keinen theoretischen Gedanken sein, sondern setz es praktisch um. Fasse heute den Entschluss, in die Kraft des Geistes zu beten und dann wirst du Mut bekommen, um Christus zu bezeugen. Gott will dir und mir ungeahnten Mut verleihen. Ungeahnten Mut zum Zeugnisdienst für ihn. Nicht aus deiner Kraft. Nummer 5. Schlechtes Gewissen aufgrund eines Lebens in der Sünde. schlechtes Gewissen aufgrund eines Lebens in der Sünde. Wer von euch kennt Superman? Ja. Superman ist ja unbesiegbar, ne? Das weiß man noch. Also Superman hat keine Schwächen, oder? Doch, eine. Oh. Zwar?
Kryptonit.
Okay, das wusste ich nicht. Kryptonit. Sünde ist für den Christen das, was Kryptonit für Superman ist. Sünde lähmt dich, sie zerstört dich, sie macht dich krank. Sie macht dich ganz schwach. Und das bringt vielleicht den einen oder anderen zu der folgenden Aussage: Ich verhalte mich so daneben, da kann ich doch nicht auch noch evangelisieren. Nummer 6, Unerfahrenheit. Ich erinnere an das Beispiel vom schwimmenden Wasser. Du sagst vielleicht, bevor ich irgendwas falsch mache, da mache ich es lieber gar nicht. Lass mich kurz was zu dem Punkt sagen. Als mein Bruder und ich klein waren, da gab es manchmal Abende, wo meine Eltern Termin draußen hatten. Wir waren zu Hause allein, wir mussten selbst was kochen. Sehr selten vorgekommen, aber es kam manchmal vor. Ich mache den Kühlschrank auf, ich habe keine Ahnung, wie ich was kochen sollte. Warum? Ich als 8-jähriger Knirps habe keine Kocherfahrung. Mir fehlt es an Erfahrung. Und genau so ist es mit der Evangelisation. Du kannst nicht meinen, dass du die Künste und die Kniffe und die Griffe der Evangelisation über Nacht alle drauf hast. Du kannst nicht erwarten, dass du von heute auf morgen weißt, wie du auf alle Einwände, auf alle Fragen reagieren kannst und perfekt antworten kannst. Die Frage ist aber, wie kann ich? Wie geht das? Wie schaffe ich das? Ich hätte dich genauso als 8-jähriger Knirps fragen können, wie werde ich zum Gourmetkoch? Ja, du hättest mir gesagt, Johann, du musst anfangen zu kochen. Du musst anfangen. Du musst dir Rezepte geben lassen, du musst Rezepte ausprobieren, du musst Rezepte verbessern, du musst sie perfektionieren und dann wirst du Gourmetkoch. Ganz einfach. Und so ist es ja mit jeder anderen Sache auch, die wir lernen, die wir praktizieren, die wir verbessern, die wir perfektionieren. Du wirst gut in einer Sache, auch wenn sie dir Angst macht, auch wenn sie furchteinflößend ist, auch wenn sie herausfordernd ist, wenn du in der Praxis bist, wenn du übst, wenn du es tust. Aber das ist nur der Anfang. Der biblische Weg, um deine Furcht, um deine Angst, um deine Unerfahrenheit zu überwinden, ist das, was ich euch bei Punkt 1 gesagt habe. Überwinde deine Menschenfurcht mit Gottesfurcht. Nummer 7, Egozentrik. Wo drückt sich das aus? Ich denke in vielen Bereichen. Aber lasst mich euch nur mal 2 nennen.
Sorry. Ich möchte mitnehmen, was wir noch mitgeben können. Sorry.
Alles gut. Setzt euch gerne. Ich nenne gerade 10 Gründe, warum wir nicht evangelisieren und dann 10 Gründe, warum wir evangelisieren sollten. Egozentrik, Nummer 7. Ich denke, Egozentrik drückt sich zum einen bei uns ganz persönlich aus und dann auch in der Gemeinde. Bei uns ganz persönlich. Wir stellen unser eigenes Vergnügen über Gottes Ehre. Wir stellen unser eigenes Vergnügen über Gottes Ehre. So kann man sich in unserer heutigen Zeit auch als Christ auf wöchentlicher Basis 3 Stunden lang einen Film reinziehen. Aber man kann nicht ein einziges Mal im Monat auch nur für 3 klitzekleine Stunden auf die Straße gehen, um anderen die Botschaft des Lebens weitergeben. Geschweige denn Jesus auch nur ein einziges Mal im Gespräch erwähnen. Egozentrik. Das kann sich aber auch im Gemeindeleben ausdrücken. Und bitte versteht mich hier nicht falsch, das ist kein Angriff auf Gemeinden. Wir haben Erwachsenenkreise, wir haben Hauskreise, wir haben Jugendkreise, wir haben Kinderkreise, wir haben Ehepaarkreise, wir haben Singlekreise, wir haben alle möglichen Arten von Kreisen. Und so kreist und kreist und kreist und kreist sich die Gemeinde um sich selbst. Egozentrik. Nummer 8. Kulturzwang. Vielleicht kennt ihr das. Man sagt vielleicht, in Deutschland, da macht man das einfach nicht. Das ist anstößig. Religion ist Privatsache. Es ist anstößig, mit jemandem über so etwas Persönliches wie den Glauben zu reden. Aber werden wir uns diesem kulturellen Zwang anpassen? Klar, manchmal mag es weise sein, bestimmte kulturelle Barrieren nicht zu überschreiten, zum Beispiel auf der Straße. Ja? Da spreche ich nicht unbedingt eine Muslima an, weil es anstößig wäre. Da überlasse ich das den Schwestern, dass sie auf Muslima zugehen. Aber In vielen Fällen denke ich, dass wir uns einfach nur der Meinung der breiten Masse fügen, um nicht ständig anzuecken. Ist es nicht so? Aber Jesus sagt, macht zu Jüngern alle Nationen. Alle Nationen. Egal welche kulturellen Barrieren, egal welche kulturellen Gepflogenheiten vorherrschen, alle Nationen. Und sagte Petrus nicht selbst vor dem Hohen Rat, als ihm verboten wurde, über Christus zu sprechen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den menschlichen kulturellen Gepflogenheiten. Nummer 9, Separatismus. Separatismus. Was meine ich damit? Man sagt sich vielleicht, auch wenn man es nicht ausspricht, aber das Leben spricht ja oftmals eine lautere Sprache, ist das, was wir sagen. Wir wollen den Umgang mit Ungläubigen vermeiden. Wir bleiben lieber für uns in unserer Wohlfühlzone, in unserer Komfortzone und die ungläubige Welt, die kann ja sehen, wo sie ohne Christus bleibt. Lieber bleiben wir für uns, dann sind wir sicher. Aber denken wir einmal an Jesus. Was hat er getan? Er hat doch auch die Gemeinschaft mit dem Vater, die Herrlichkeit verlassen, hat sich erniedrigt bis in den tiefsten Staub und er hat sich kreuzigen lassen. Er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Auch wenn ihn das was kostete. Und es kostete ihn viel. Nummer 10. Mangelnde Gottesfurcht. Mangelnde Gottesfurcht. Es ist wirklich erstaunlich. Man traut sich einfach so, mir nichts, dir nichts, Gott ungehorsam zu sein. Man sagt sich vielleicht, ja, Gott sieht das nicht, schon nicht so eng. Die Bibel müssen wir jetzt nicht so ernst nehmen, auch wenn man es nicht sagt. Ja, man denkt es vielleicht. Und überhaupt, Gott vergibt mir ja sowieso. Aber ich möchte uns noch einmal Jesu Worte in Erinnerung rufen, dass sie uns in den Ohren gellen. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? In Markus 8, 38. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln. Es waren jetzt 10 Gründe, warum wir nicht evangelisieren. Vielleicht merkt ihr den Druck. Vielleicht merkt ihr eure Unzulänglichkeit. Aber bleibt da nicht stehen. Sucht die Liebe bei Jesus. Lass dich erfüllen. Der Liebe in Jesus. Und dann wird es ein natürlicher Ausfluss sein. Jetzt 10 Gründe, die euch motivieren sollten zu evangelisieren. Warum sollten wir evangelisieren? 10 Gründe. Nummer 1. Jesus. Jesus ist es wert, dass man ihn ehrt. Jesus ist es wert, dass man ihn ehrt. Ihr wisst, bei der Geburt von Jesus, da kamen Weise aus dem Morgenland, das waren Heiden. Das taten sie, um Jesus zu sehen. Sie nahmen einen langen, überaus beschwerlichen Weg auf sich, nur um Jesus anzubeten, weil er es wert ist. Und wenn selbst solche Heiden Jesus für so viel wert hielten, dass sie einen solchen beschwerlichen Weg auf sich nahmen, wie viel mehr sollten wir, die wir uns Gottes Kinder nennen, Nachfolger Christi, wie viel mehr sollten wir unseren Herrn, unseren Retter wertschätzen, ihn lieb haben? Willst du, dass Jesus geehrt wird? Dann suche das Verlorene. Suche es. Nummer 2. Gehorsam gegen sein Wort. Im Gehorsam liegt Segen. Ich will es nochmal betonen. Das heißt nicht, dass wir aus Gesetzlichkeit und aus Zwang gehorchen sollen. Nach dem Motto, je mehr ich für Gott arbeite, desto mehr bin ich bei ihm angenommen. Nein, bitte nicht. Aber Jesus sagte dennoch mal, wir haben es ja jetzt auf der Konferenz gehört, heute Morgen von Ludwig. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also dort, wo wir Gottes Wort gehorsam sind, da offenbart sich Jesus ganz, ganz stark. Da erfahren wir seine Nähe und seine Gemeinschaft. Jesus sagt doch hier, ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Sehnst du dich nach Gemeinschaft mit Jesus? Sehnst du dich danach, dass Jesus sich dir offenbart? Sehnst du dich danach, Jesus zu gehorchen? dann suche das Verlorene. Nummer 3. Die Hölle. Die Hölle. In Römer 9, da spricht Paulus über den Schmerz, den er verspürt für seine Brüder, die Juden, die Jesus von sich gestoßen haben. Und er redet davon, dass er eine schwere Last, eine schwere Bürde für sie empfindet. Er geht sogar so weit, dass er sagt, oh, ich würde gerne für sie verflucht sein, wenn sie nur Christus annehmen würden. Kennst du diesen Schmerz? Kennst du diese Last? Kennst du diese Bürde? Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich kenne sie viel zu wenig. Auch wenn ich hier so stark rüberkomme. Nein, ich wünsche mir das noch so viel mehr, genauso wie ihr euch das wünscht. Wo sind die Männer und die Frauen, die wie Spurgeon sagen, wenn Sünder verdammt werden, dann sollen sie wenigstens über unsere Leiber in die Hölle schreiten. Wenn sie verloren gehen, dann lasst sie verloren gehen mit unseren Armen um ihre Knie geschlungen, sie anflehend zu bleiben. Wenn die Hölle gefüllt sein muss, dann lasst es zumindest trotz unserer Anstrengung geschehen und lasst nicht einen einzigen ungewarnt und unumbetet dorthin gehen. Nummer 4. Heiligung. Nichts tötet dein Fleisch. Nichts tötet deine Trägheit. Nichts tötet deinen Stolz. So sehr wie die Evangelisation. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hört sich gut an. Willst du heilig? Willst du Christus ähnlich sein? Dann suche das Verlorene. Suche das Verlorene. Nummer 5. Das Wohl der Gemeinde. Ermutigt es uns nicht alle ungemein, wenn auch nur eine einzige Seele zum Glauben kommt? Wenn auch nur eine einzige Seele gerettet wird? Wenn auch nur eine einzige Seele ewiges Leben hat? Wir sollten Vorbilder sein für die Gemeinde. Wir sollten Vorbilder sein zum Wohl der Gemeinde. Willst du, dass es der Gemeinde gut geht? Willst du, dass es dem Leib Jesu gut geht? Dann suche das Verlorene. Nummer 6. Freude. Wir haben vielleicht die Vorstellung jetzt bekommen, Evangelisieren sei nur anstrengend, nur nervenaufreibend, nur anstrengend und mühevoll. Aber nein, Freude ist es, die aufkommt, wenn du die Botschaft teilst, die dein Leben verändert hat, wenn sie dich denn verändert hat. Und die auch die Kraft hat, das Leben deiner Mitmenschen zu verändern. Sehnst du dich nach mehr Freude in Jesus? Suche das Verlorene. Nummer 7. Krieg. Krieg. Was meine ich damit? Wir befinden uns im Krieg. Worum geht es in diesem Krieg? In diesem Krieg geht es darum, dass Menschen aus dem Reich Satans in das Reich Christi sollen. Es geht um Leben oder Tod. Manchmal wirkt es so, gerade bei gutem Wetter, gerade wenn du Menschen auf der Straße lachend umherlaufen siehst, als wäre scheinbar alles in Ordnung, nichts und niemand hier bedroht. Es geht uns gut. Das Essen schmeckt, der Urlaub ist toll, der Wein ist auch gut. Nichts und niemand hier ist bedroht. Alles gut. Ich erinnere mich gut an meinen Fahrlehrer, der neben mir saß in der Fahrschule. Und er sagte ab und zu mal, alles wird gut, alles wird gut. Hat er so ein bisschen spaßhaft gesagt. Aber das ist falsch. Nichts wird gut für die, die nicht Anteil an Jesus haben. Nichts. Ich will dich fragen, kämpfst du für das Reich Christi? Kämpfst du für die Sache Christi? Willst du nicht auch ein treuer Soldat Christi sein, der sich gebrauchen lässt, um Gottes Reich hier auf der Erde voranzutreiben? Dann suche das Verlorene. Nummer 8. Wir haben nur wenig Zeit. Wir haben nur wenig Zeit. Epheser 5, Vers 16. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ich will dir mal eine Frage stellen. Womit verbringst du deine Lebenszeit? Verbringst du sie mit Computerspielen, mit Zocken? Verbringst du sie damit, Fernsehen zu gucken und dich berieseln zu lassen von irgendwelchen Sachen? Oder verbringst du sie mit der Aufgabe, die Gott uns allen gegeben hat? Wer war schon einmal auf einem Friedhof? Ich gehe gerne auf Friedhöfen spazieren, weil sie mich an meine Begrenztheit erinnert. Da gibt es ja Grabsteine. Und wisst ihr, was auf diesen Grabsteinen steht? Geburtsdatum und Todesdatum, ganz einfach. Und manchmal ist da noch was dazwischen. Ein Strich. Lediglich ein Strich. Das ist unser Leben. Ein kurzer, erbärmlicher, kleiner Strich. Jakobus 4,14. Was ist euer Leben? Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Ein Rauch. Ich glaube, es kann sein, gerade wo wir noch jung sind, dass wir den Eindruck haben, wir sterben nie. Das ist auch das gängige Mindset, was die jungen Leute in unserer Gesellschaft haben. Sie bespaßen sich zu Tode, bildlich gesprochen, und wissen nicht, dass ein Tag kommen wird, an dem sie Rechenschaft vor dem Schöpfer und Richter dieses Universums ablegen müssen. Aber die Bibel gibt uns eine andere Perspektive. Sie sagt, euer Leben ist kurz. Und Psalm 90, da heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir ein weises Herz bekommen. Jonathan Edwards, ein Prediger im 18. Jahrhundert, hat, als er 19 Jahre alt war, hat er ungefähr 70 Entschlüsse gefasst. Kennt ihr diese Entschlüsse? Er hat einen Großteil dieser Entschlüsse befasst sich damit, über die kurze Dauer seines Lebens nachzudenken. Er sagt so oft, ich bin entschlossen, so zu leben, wie ich es mir gewünscht hätte, wenn es zur letzten Stunde meines Lebens kommt. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich ein weises Herz bekomme. Er sagt zum Beispiel auch, ich bin entschlossen, viel und oft über die Umstände meines Todes nachzudenken und die Umstände, die meinen Tod begleiten, damit ein weises Herz bekomme. Ich glaube, ich wünsche mir so sehr, dass wir hier bei Josia zu einer Generation werden, die so komplett gegen den Strom unserer Zeit schwimmt. Dass wir radikal anders gesinnt sind als die Spaßgesellschaft, als die Konsumgesellschaft um uns herum. Dass wir nicht für unsere egoistischen kleinen Wünsche in unserer kleinen netten Welt leben, sondern dass wir anfangen zu leben mit der Ewigkeit vor Augen. Leute, es geht um was, wirklich. Nummer 9, Gemeinschaft mit anderen. Also wenn wir auf der Straße evangelisieren gehen, dann schweißt mich das mit meinen Brüdern, meinen Schwestern enorm zusammen. Plötzlich ist da eine Liebe, eine Zuneigung, ein Herz. Ja, das ist mir dann neu. Habt ihr schon mal Huskies an einem Schlitten gesehen? Huskies sind unter Umständen wilde Tiere, die einander beißen, johlen und bellen und ganz unkontrollierbar sind. Aber wenn sie auf die Pfeife, auf den Befehl ihres Herrn hören, von der einen auf die andere Sekunde, laufen sie mit einer unglaublichen Einheit, einem unglaublichen Tempo, im gleichen Schritt auf das gleiche Ziel in eine Richtung. Und genau so werden wir, wenn wir uns unter die Autorität Christi stellen, gemeinsam als Brüdern und Schwestern den guten Kampf, den guten Lauf des Glaubens laufen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht unter die Autorität Jesu stellen, dann sind wir unter Umständen genauso wie diese wilden, ungezähmten, egoistischen Huskies, die einander beißen. Wollen wir Einheit? Dann lasst uns unter die Autorität unseres Herrn stellen. Lasst uns unter die Autorität unseres Herrn stellen. Warum ist Einheit jetzt so wichtig? Hört mal, wir sind ja jetzt im Johannesevangelium auf der Konferenz und das Thema ist ja Einheit, vereint. Vielleicht fragst du dich, warum ist Einheit eigentlich so wichtig? Warum sollte ich das eigentlich anstreben? Jesus sagt in Johannes 17, Vers 22 bis 23, Vater, ich will, dass sie eins sein. Er redet über seine Jünger. Ich will, dass sie eins sein. Einheit. Wie du und ich eins sind. Jetzt zieht euch das mal rein. Jesus will, dass seine Jünger so eins sind, wie die Einheit zwischen Vater und Sohn ist. Was für eine Einheit verlangt er da von uns? Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Unsere Einheit wird bewirken, dass die Welt erkenne, dass Jesus der von Gott gesandte Sohn ist. Deswegen, lasst uns unter die Autorität Christi stellen. Nummer 10, Dankbarkeit für die erlebte Gnade. Wer von euch kennt Psalm 51? Einige. David hat gerade Ehebruch begangen. Und in Psalm 51 bekennt er seine Schuld. Er ekelt sich vor seiner Sünde. Die Puritaner haben gesagt, die pflegten zu sagen, Buße ist das Kotzen der Seele. David erbricht sich vor lauter Ekel vor seiner Sünde. Aber dann erlebt er Vergebung. Und dann sagt er was ganz Spannendes. Er sagt in Vers 15, ich will die Übertreter deiner Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Ich, David, der Gottes Gnade erfahren hat, will die Übertreter deiner Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. David, mit anderen Worten, David ist so überwältigt von der unvergleichlichen Gnade Gottes, dass er das nicht nur für sich behält, sondern es jetzt auch anderen wünscht, dass andere Versöhnung mit Gott erleben. Dass auch andere Anteil haben an der Vergebung, die bei Gott zu haben ist. Es gibt dieses Buch The Broken Hearted Evangelist. Es geht letztendlich darum, wie das gebrochene Herz über unsere eigene Sünde und wie die Freude über die Vergebung uns anspornt, anderen die Botschaft des Lebens weiterzugeben. Also möge Gott uns allen einen Hunger danach schenken, nicht in gleichgültiger Passivität zu verbleiben, sondern aktiv in Liebe, in Freude und in dem Eifer für die Ehre Jesu Christi uns auszustrecken, andere einzuladen, uns auszustrecken, um die Botschaft des ewigen Lebens an andere weiterzugeben. Amen.